Bevor es mit dieser Folge losgeht, ein Hinweis. Es geht diesmal bei Eine Stunde Liebe unter anderem um den Konsum von Alkohol und Drogen. Und wenn das schwierige Themen für euch sind, dann hört lieber eine andere Folge. In den Shownotes, da findet ihr außerdem Angebote, an die ihr euch anonym wenden könnt, wenn ihr Suchtprobleme habt oder ein Konsumverhalten, das sich für euch problematisch anfühlt. So, und jetzt geht's los.
Also wenn ich von der Party nach Hause gegangen bin, vor allem wenn es ein besonders schönes Erlebnis war, dann habe ich eben immer zu Hause auf jeden Fall einen gekifft. Manchmal, oder ja gut, eigentlich auch meistens habe ich das auch schon vorbereitet, weil ich wusste, die Nacht wird lang, habe ich das schon vorbereitet, habe mir schon zu Hause einen Joint vorgedreht, habe den mitgenommen und fand das dann ganz herrlich, einfach auf dem Nachhauseweg, wenn man so dieses Gefühl hat, dass man die halbe Nacht durchgemacht hat und man hat interessante Begegnungen gehabt und vielleicht geknutscht mit jemandem und es war alles sehr spannend und aufregend, dann auf dem Nachhauseweg halt einzukiffen.
Und das war für dich dann der Abschluss von so schönen Abenden? Also du hast das gemacht, wenn was besonders schön war?
Dann besonders gerne auf jeden Fall, ja genau. Also natürlich, wenn man öfter kifft, dann kifft man in allen möglichen Situationen. Nicht nur, wenn es besonders schön ist, aber dann hat es irgendwie einen ganz besonderen Reiz, so, ja.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Anke van de Weijer.
Man hat sich auf ein erstes Date verabredet. Wo trifft man sich da? Vielleicht in einer Bar. Da ist das Licht so schön schummrig, ne? Da kann man die Aufregung dann hinter dieser ganzen Stimmung auch so ein bisschen verstecken. Ist irgendwie auch angenehmer, wenn es nicht so mega hell ist. Ja, und dann sitzt man da und bestellt sich einen Drink. Einen Wein vielleicht, einen Longdrink oder ein Bier. Weil es schmeckt oder gegen die Aufregung oder damit man souveräner wirkt. Oder gar nichts davon. Ich meine, man kann ja durchaus auch in einer Bar sitzen und keinen Alkohol trinken. Und dieses nüchterne Daten, also Daten ohne Alkohol und andere Drogen, das hat na klar auch einen fancy Namen. Dry oder Sober Dating nennt sich das. Es gibt sogar Dating-Apps extra für Leute, die nüchtern bleiben wollen und die dann auch andere nüchterne Leute daten wollen. Wie das in der Praxis aussehen kann, das gucken wir uns in dieser Folge an. Was macht man mit seiner Aufregung oder mit so einem betretenen Schweigen, wenn man keine Weißweinschorle oder Gin Tonic draufgibt? Und wie ist es auf einer Party, wenn man selber nüchtern ist? Knutscht man da zum Beispiel mit betrunkenen Leuten dann rum? Generell kann man tatsächlich sagen, in Deutschland, da wird immer weniger gesoffen. Also der Alkoholkonsum, der geht schon seit Jahren zurück. Laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat sich tatsächlich der Alkoholkonsum zum Beispiel bei den 18- bis 25-Jährigen seit den 70er Jahren mehr als halbiert. Und in der gesamten Gesellschaft, da sind wir bei -40% seit den 70ern. Jetzt muss man aber auch sagen, je nachdem, wo man unterwegs ist, ne, da wird man trotzdem manchmal schräg angeguckt, wenn man sagt, hier, ich trinke in Klammern heute nichts. Oder man muss sich vielleicht sogar rechtfertigen, hat irgendwelche Diskussionen am Hacken, hier komm, nur ein Glas. Man denkt sich so, nee, ich habe doch gerade Nein gesagt. Eben habt ihr schon Noemi Christoph gehört. Bei ihr, da gab es nicht nur Alkohol, sondern, hat sie ja gerade auch erzählt, gerne mal den ein oder anderen Joint. Noemi ist 40, sie pendelt zwischen Karlsruhe und Berlin und sie ist Coach für weibliche Lust und Körperliebe und Tarot-Expertin. Und Noemi, die nimmt uns in dieser Folge mit in ihr nüchternes bzw. soberes Dating- und Partyleben. Ja, und sie hat mir erstmal erklärt, wie sie ihren, ich nenne das jetzt mal Nüchternheitsstatus, gerade beschreiben würde.
Ich bin immer noch nicht 100% komplett nüchtern tatsächlich, aber schon zu 99%. Und jetzt, wenn wir es auf alle Substanzen ausweiten, dann seit knapp 100 Tagen tatsächlich. Also eigentlich noch voll, was so alle Substanzen angeht, so komplett so Baby sauber, ja. Und meine Substanzen, also ja, vor allem, also meine Hauptsubstanz jetzt so war halt das Kiffen, ja, genau. Und beim Dating.
Und Alkohol hast du auch getrunken.
Genau, also Alkohol habe ich jetzt halt gerade, vor allem was so diese 1-zu-1-Dates angeht, konnte ich mir früher überhaupt nicht vorstellen, mich mit jemandem zu treffen und das nicht in einer Bar zu machen, also oder in einer Kneipe. Ja, so wegen dieser ganzen Aufregung, die man da hat, wenn man jemanden neu kennenlernt. Oder man kennt die Person vielleicht sogar schon und weiß schon, dass man die Person irgendwie nice findet. So. Und dann die Vorstellung, da hinzugehen und nicht zu trinken, fand ich völlig absurd. Also, ja.
Hat dann für dich Alkohol so eine entspannende Funktion gehabt? Oder was war das für dich?
Ja, Entspannung und dann vielleicht auch schon so diese Funktion, dass man ein bisschen selbstsicherer ist, selbstbewusster. Bisschen mehr outgoing, so würde ich sagen. Ja, halt schon auch das, was man natürlich auch bekommt vom Alkohol, ne? Ja.
Also so, dass man...
Oder denkt, dass man es bekommt.
So, ja, dass man Hemmungen verliert auch oft, ne?
Ja, dass man nicht so schüchtern ist. Genau, ja.
Und dass man nicht nur andere sich schön trinkt, sondern auch teilweise sich selber, ne?
Oh ja, das finde ich schwierig, tatsächlich.
Also, ja, beziehungsweise... dass man sich so mehr, so auf Englisch heißt das so, I'm feeling myself, dass man das mehr hat.
Ja, ja, genau. Wobei ich sagen muss, ich finde, also ich fand mich jetzt auch jetzt nicht so besonders attraktiv, wenn ich betrunken war, muss ich sagen.
Okay.
Kennst du das, wenn du dann in den Spiegel schaust und denkst du so, was hast du eigentlich für unterlaufene Augen? Wie siehst du eigentlich aus? Und dann schwitzt man noch so ein bisschen, keine Ahnung. Nee, also das, ja.
Ja, manchmal dann vielleicht eher so am nächsten Tag, auch wenn man dann auch noch die, diese Katerangst hat, so Anxiety heißt das ja auf Englisch.
Anxiety, auch, ne? Genau, von, ja, genau. Ja, genau. Anxiety, das gibt es natürlich auch, ja.
Du hast ja eben gesagt, du bist baby sober. Was bedeutet das denn so für dich?
Also baby sober bedeutet, dass man auf jeden Fall noch nicht ein Jahr sober ist.
Das würde ich, okay.
Also ich habe mich wirklich sehr viel mit dem Thema auseinandergesetzt, mit dem Thema Nüchternheit. Ich habe so Ende 2022 habe ich zum ersten Mal bewusst versucht aufzuhören mit dem Kiffen und dann habe ich wirklich alles verschlungen, was so im Bereich Sober Living irgendwie, was es da so gibt. Und es gibt natürlich, zum Kiffen gibt es ein bisschen was, aber vor allem gibt es ganz viel zum Thema Alkohol und zum Thema auch, es gibt ja diesen einen Podcast auch, der ist ziemlich bekannt, Sucht und Süchtig heißt ja, zum Thema Kokain zum Beispiel oder auch andere Substanzen. Und da ist halt dieser Begriff Baby Sober, den gibt es da auf jeden Fall. Und,
interessant.
Ja, genau. Und das ist auf jeden Fall, also man hat eigentlich noch gar keine Sicherheit in dem Bereich, wenn man das noch nicht so lange macht. Ja, und ich, also ja, das ist Baby Sober.
Ich kenne California Sober, das ist, wenn Leute...
Wenn Leute nicht mehr trinken, davor, aber noch kiffen.
Ja, genau.
Das, ja,
du hast quasi davor California Sober und jetzt Baby Sober.
Ja, aber Alkohol war halt nicht so meine Substanz. Deswegen, das fiel mir relativ leicht, mit Alkohol aufzuhören. So, das, klar, im Bereich Dating war das irgendwie noch sowas, was, ich würde sagen, da war das, was mir am schwersten fiel, das nicht mehr zu machen oder wo ich das noch am ehesten unbewusst gemacht habe. Aber ja, also für mich, es gab nicht dieses California Sober, weil ich gar nicht mit dem Alkohol so krass aufhören musste.
Gab es denn irgendwie so ein Ausschlag für dich zu sagen, ich höre jetzt auch mit dem Kiffen auf? So eine Situation oder?
Was heißt Situation? Ich habe auf jeden Fall, hatte ich irgendwie gegoogelt und habe irgendeine Seite gefunden, wo es darum ging, was ist ein weiches Konsummuster und was ist ein hartes Konsummuster? Und ich habe das vorher für mich schon so abgespeichert, ach ja, Kiffen, ich mache das ja gar nicht so viel. Und so, aber als ich mir dann diese Gegenüberstellung angeschaut habe von weichem zu hartem Konsummuster, musste ich halt dann schon mir gegenüber zugeben, okay, da ist schon viel, was auch in das harte Konsummuster reinfällt. Und ich habe das einfach so lange gemacht, dass ich halt gedacht habe, okay, also irgendwie brauchst du jetzt mal eine Pause und das geht so nicht weiter. Und das kann nicht sein, dass du so abhängig bist von einer Substanz.
Und hartes Konsummuster heißt dann zum Beispiel?
Naja, das heißt zum Beispiel, dass du immer was zu Hause haben willst,
okay,
dass du das mit vielen deinen FreundInnen teilst als Hobby. Ja, oder dass es halt nahezu täglich vorkommt, auch wenn es nicht viel war. Also, weil ich das echt schon runtergeschraubt hatte, auch seitdem ich es erstmal so ein bisschen aufgehört hatte, Ende 2022. Aber trotzdem halt, und dass man ganz viele Situationen halt damit verknüpft, ja. Eben wie dieses Nachhausekommen, nach einer Party, nach einem Date, sich dann gar nicht vorstellen zu können, dass man irgendwie auch das genießen kann, ohne zu kiffen.
Und war das für dich ein schwieriger Schritt?
Sehr schwierig. Super schwierig. Und deswegen finde ich es auch noch ein bisschen schwierig, darüber zu reden. Und ich finde es auch so ein bisschen schwer, stolz auf mich zu sein, weil es mir immer noch super schwer fällt. Also ich habe halt immer noch so Situationen, wo ich so denke, boah, also jetzt würde ich schon echt gerne rauchen. Oder wenn ich mir vorstelle, jetzt, also die herausforderndste Situation wird jetzt noch auf mich zukommen, nämlich wenn ich halt im Sommer auf irgendein Festival gehe. Mhm. Und das ist richtig hart, weil das ist für mich so heftig damit verknüpft. Ja, also die ganze Situation, auf einem Festival zu sein, dieses Freiheitsgefühl und ich meine, alle kiffen je nachdem. Ja, oder man denkt, dass alle kiffen. Und ja, das wird die ultimative Herausforderung. Wenn ich das geschafft habe, aber das weiß ich noch nicht, ob ich das schaffe, dann bin ich vielleicht ein bisschen stolz auf mich. Ja.
Und für viele ist ja irgendwie der Drink oder meinetwegen auch ein Joint oder sowas, auch sowas, um in einen Abend auch reinzukommen, um sich in Stimmung für ein Date oder eine Party zu bringen. Wie sieht das bei dir dann aus? Weil du bist ja schon auch sehr gut unterwegs eigentlich.
Ja, also ich habe jetzt sehr viel mit Tee ersetzt. Also Tee ist ja einfach mein Mittel der Wahl. Ich freue mich immer, wenn es überall irgendwie Tee zu trinken gibt. Und ansonsten habe ich halt für mich schon beobachtet, dass je besser ich mich einfach mit mir fühle, ja, also je ausgeschlafener ich bin, je attraktiver ich mich finde, so auch vom Aussehen her, keine Ahnung, je nachdem, wo ich im Zyklus bin und so. Und je entspannter ich einfach in eine Situation reingehe, desto weniger brauche ich dieses, okay, da fehlt mir jetzt irgendwie eine Substanz. Also mein Reinkommen ist vor allem, dass ich mich irgendwie hot und gut fühlen muss.
Hast du das Gefühl, dass du sowas dann früher maskieren konntest durch den Konsum von Substanzen?
Auf jeden Fall, ja. Mhm.
Und ja. Du bist ja vor allen Dingen auch in Berlin auf vielen Sex- bzw. sexpositiven Partys unterwegs gewesen. War das für dich nüchtern nochmal eine andere Herausforderung?
Also auf die Partys bin ich tatsächlich schon immer relativ nüchtern gegangen, weil mir da einfach klar war, dass es wichtig ist für mich, meine Grenzen zu wahren und dass je nüchterner ich bin, ich umso besser verbunden bin mit mir und mit meinen Grenzen und mit meinen Körperempfindungen. Und gerade in dem Bereich ist es auch so, da ist das ganze Umfeld so aufregend und so spannend, ja. Also da hast du eigentlich, da hast du so viel Excitement schon in dir, da brauchst du das nicht unbedingt, dass du noch irgendwas zusätzlich reingeben musst. Genau, deswegen, da habe ich es schon immer geschafft, eigentlich auch so nüchtern hinzugehen, ja.
Das heißt, da brauchtest du dann auch nicht so diese kleine Hilfe.
Genau, ja. Also ich finde eher so diese 1-zu-1-Situationen, die finde ich eher herausfordernd. Also gerade was eben, was so diese 1-zu-1-Dates angeht mit jemandem, wo man noch nicht so genau weiß, wie wird das jetzt, wird das irgendwie awkward, ja? Also auf einer Party kann man ja immer noch so ein bisschen in der Masse irgendwie verschwinden und steht nicht so im Mittelpunkt.
Also Alkohol kann ja auch als Lockermacher benutzt werden. Wie gehst du denn dann mit so Nervosität oder Awkwardness um?
Ja, also wie gesagt, die Vorbereitung ist irgendwie die halbe Miete, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich muss wirklich eben in einer guten Stimmung sein, ich muss wirklich fit sein, ausgeschlafen sein. Und dann geht es recht gut mit der Aufregung und ansonsten erlaube ich mir das halt. Dann erlaube ich mir halt auch aufgeregt zu sein und sage mir so, ja gut, alle anderen sind ja wahrscheinlich auch aufgeregt oder vielleicht nicht alle, aber ein bestimmter Prozentsatz an Leuten wird immer aufgeregt sein, weil ein bestimmter Prozentsatz an Leuten geht immer zum ersten Mal zu so einem Event. Und also aufgeregt wie beim ersten Mal ist man, glaube ich, nie wieder. Und das habe ich ja schon mal nicht mehr.
Ja. Ich meine jetzt auch so in diesen 1-zu-1-Situationen, wie du das eben auch beschrieben hast, das ist ja dann nochmal was anderes, ne? Dass man sich da nicht irgendwie einen Gin Tonic bestellt oder sich vorher ein bisschen weichkifft oder sowas. Mhm.
Ja, das geht eigentlich. Ich glaube, es geht vor allem, weil ich einfach komplett gefestigt bin in meiner Entscheidung, dass ich nichts trinken möchte. So, das, also irgendwie hat mir das auch so eine Selbstsicherheit gegeben, nichts zu trinken. Ja, und irgendwie, es ist auch, also auf eine Art, ich weiß nicht, was das für eine, warum das, also irgendwie macht das auch Spaß. Es macht irgendwie auch Spaß zu sagen, okay, ich gehe jetzt da nüchtern rein und ich gucke einfach, wie sich das anfühlt. Und das ist irgendwie auch was Besonderes. Das ist irgendwie auch ein ganz, ganz spannendes neues Lebensgefühl, was man da entdecken kann. Also ich find's super geil, momentan irgendwo hin nüchtern zu gehen. Ich weiß nicht.
Thematisierst du das im Vorfeld dann auch, wenn du vielleicht auch Leute triffst, die du nicht so gut kennst?
Gute Frage. Thematisiere ich das? Also es kommt natürlich also so ein bisschen drauf an, wie man jetzt jemanden kennenlernt. Ich meine, ich benutze jetzt auch keine Dating-Apps mehr, Gott sei Dank. Aber in der Dating-App stand auf jeden Fall drin, dass ich nichts trinke. So, dann weiß die Person das ja schon. Ich versuche schon so ein bisschen rauszufinden, wie es bei der anderen Person aussieht. Weil, also nicht so sehr, um zu sagen, wie es bei mir aussieht, sondern auch um abzuchecken, wie könnte es werden mit der anderen Person, weil ich das einfach auch nicht mehr attraktiv finde, wenn jemand total viel trinkt. So, und dann habe ich von Anfang an nicht mehr so Lust auf die Person, ehrlich gesagt, ja.
Würdest du denn Leute auch daten, die nicht sober sind?
Ja, ich date auch Leute, die nicht sober sind. Ich hatte das auch schon, dass Menschen ein bisschen was getrunken haben, aber es gibt halt so eine Grenze und ab dieser Grenze wird es irgendwie unattraktiv. Also ich hatte die Situation, dass ich einmal im Swingerclub auf einer Party war und da war ein richtig, richtig toller Mann, den fand ich unfassbar schön. Und da habe ich mich aber auch erstmal stundenlang gar nicht getraut, ihn anzusprechen, was ich auch ein bisschen bereut habe hinterher, ja, wo ich mir dann auch vorgenommen habe, das passiert mir nicht nochmal. Weil zu dem Zeitpunkt, als ich dann ready war, ihn anzusprechen, war er halt wirklich schon ganz schön betrunken. Es war halt echt schon okay. So, keine Ahnung, 2 Uhr morgens oder so. Und ja, der fand mich dann auch gut und dann haben wir halt so ein bisschen rumgeknutscht. Aber ich habe halt gemerkt so, okay, ich würde jetzt nicht irgendwie weitergehen mit dem, weil keine Ahnung, ob der das jetzt auch schafft, irgendwie meine Grenzen zu wahren, weil er halt einfach drüber war. Genau, also man muss nicht komplett sauber sein. Ich finde es halt schon gut, wenn man sich zumindest mal Gedanken gemacht hat darüber. Also ich finde, so Menschen, die noch gar nicht dieses Thema mal für sich reflektiert haben, das finde ich nicht so geil. Einfach, weil ich da auf einem anderen Stand bin. Das heißt nicht, dass man da eben komplett sauber sein muss, aber zumindest ja ein bisschen reflektiert. Das finde ich halt hot auf jeden Fall, ja.
Ich finde es vor allen Dingen im Date-Kontext beziehungsweise im sexuellen Kontext ja auch so eine Frage von Konsent, ne? Und wenn man so super betrunken ist oder auf irgendwelchen anderen Substanzen, ist es ja sehr schwierig, zum einen die Grenzen von anderen oder sagen wir schwieriger, die Grenzen von anderen überhaupt zu erkennen und auch die eigenen Grenzen ja potenziell, ne?
Auf jeden Fall, voll, ja. Und ich hatte da auch eine Phase, wo ich jetzt wieder angefangen habe mit Dating, seitdem ich irgendwie Single war. Und ich war halt jahrelang immer in Beziehung mit jemandem und habe da schon so ein bisschen die Anfang 20-jährige Version von mir vermisst, die halt total locker war, ja, mit allem. Aber dann habe ich halt gecheckt, nee, ich muss die Version nicht vermissen, so, also, weil die ist halt auch ständig über ihre Grenzen gegangen oder ist mit neben irgendwelchen Typen aufgewacht, wo sie gedacht hat, what the fuck, wer ist das eigentlich, ja.
Das heißt, du hast dir potenziell früher schon auch mal Leute schön getrunken oder sowas?
Auf jeden Fall. Ich war immer sehr horny, wenn ich besoffen war, dann war ich nicht mehr so wählerisch. Auf jeden Fall. Und ich bin jetzt echt wählerisch. Also ich bin auch bei manchen Leuten so, die ich in diesem Swinger-Kontext kenne, die sagen auch so, ja, die Noemi ist echt, das ist eine harte Nuss so. Die sucht sich ganz genau aus, mit wem sie dann irgendwie ins Bett geht. Aber ist ja eigentlich auch gut, weißt du? Also warum nicht, ne? Ja.
Ich kann mir auch vorstellen, dass gerade in so einem Kontext, wo es ja auch teilweise um Kontrolle abgeben geht, um sich gehen lassen geht, das ja auch nochmal einfacher ist, wenn man quasi die geistige Kontrolle über sich selber hat, weil man dann ja mit einer anderen Sicherheit vielleicht auch nochmal reingeht, oder?
Mhm. Geistige Kontrolle ist, glaube ich, ein wichtiges Thema für mich generell, ja, voll. Und dann gibt es trotzdem die Momente, in denen ich das schaffe, mich hinzugeben und die Kontrolle abzugeben. Und dann ist es halt auch besonders schön und besonders ekstatisch irgendwie. Und aus so einem Abend gehst du halt raus und du hast wirklich so das Gefühl, du bist richtig high on life. Das ist also die körpereigenen Drogen, die ich in den letzten Monaten quasi erfahren habe, die sind gar nicht erreichbar mit Substanzen. So, das ist echt crazy, ja.
Ja, du hattest ja früher dieses Kiff-Ritual. Wie sieht das jetzt aus, wenn du von einer Party oder von einem Date nach Hause kommst oder also entweder auf dem Heimweg bist oder zu Hause dann wieder bist oder so?
Also auf dem Heimweg gibt es leider nichts. Da könnte ich mal noch überlegen, ob mir noch irgendwas einfällt. Ich habe mir halt wie gesagt, ich habe ganz viel mit Tee ersetzt und ich habe mir halt so eine ganz besondere Teesorte gekauft, die auch richtig heftig aromatisiert ist, ja, wo ich auch früher so niemals getrunken hätte, aber jetzt ist mir halt alles egal, weil Hauptsache es befriedigt mich auf eine Art. Habe mir so eine süße Kirsche gekauft und die süße Kirsche ist halt nur reserviert für diese Momente, wenn ich nach Hause komme und wirklich mich fühle wie so eine süße Kirsche, oh mein Gott. Ja, genau. Und wirklich das Gefühl habe, das war jetzt ein schöner Abend und ich brauche jetzt irgendwas Besonderes als Abschluss. Und dann mache ich mir halt einen Tee und dann schminke ich mich ab und dann gehe ich je nachdem nochmal mit dem Hund raus und dann falle ich zufrieden ins Bett.
Ja. Das heißt, du bist einfach eine Frau der Rituale.
Schon.
Egal, ob Baby sober oder nicht.
Also ist es ja mit allen Substanzen, oder? Die Substanzen sind ja immer an irgendwelche Situationen geknüpft. So. Und deswegen ist es ja so schwer aufzuhören, eben weil wir uns gar nicht vorstellen können, okay, wie kann ich auf ein Date gehen, ohne was zu trinken? Wie kann ich auf ein Festival gehen, ohne zu kiffen? Das sind also diese ganzen miteinander verknüpften Momente, die man hat. Und klar, das ist wichtig, sich da zu überlegen, was kann man stattdessen machen? Ja.
Noemi, ich wünsche dir einfach ganz viele süße Kirschenmomente.
Dankeschön.
Also ich finde, süße Kirschenmomente, es klingt nicht unattraktiv, oder? Noemi Christoph, die hat uns erzählt von ihrem zu 99% nüchternen Datingleben. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich würde neben das mit den Ritualen, was Noemi erzählt hat, tatsächlich auch noch die Bitte stellen, dass es in Kneipen und auf Festivals und Konzerten und sowas vielleicht auch mal so ein paar aufregende antialkoholische Getränke gibt. Ich meine, in Bars, ne, da gibt es ja teilweise dann auch so fancy-schmancy Longdrinks ohne Alkohol, aber in so einem random Club, da hängt man halt auch irgendwie teilweise den ganzen Abend dann so an einer Limo oder Cola und fühlt sich irgendwann vor lauter Zucker total verklebt. Und das ist es ja dann irgendwie auch nicht. Und Noemi, die hatte ja eben auch erwähnt, dass sie sich eben dazu entschlossen hat, nüchtern zu werden, nachdem sie ihren Konsum reflektiert hat. Es gibt im Internet auch Selbsttests, die kann man einfach machen mit ein paar Klicks, kann man sich da eben ja so eine Einschätzung zum eigenen Konsumverhalten rausgeben lassen. Und zwei davon, die habe ich euch auch in den Shownotes verlinkt. Und in den Shownotes, da findet ihr auch noch einen Link zu einer Folge des Podcasts Soda Club. Da sprechen Mia Gatto und Mika Döring über die Baby-Sober-Thematik, die Noemi ja eben auch schon angesprochen hat. Und sie sprechen über nüchterne erste Male. Und Noemi und ich, wir haben ja eben auch darüber gesprochen, dass man alkoholisiert, gegebenenfalls auch schon mal mit Menschen intim wird, auf die man nüchtern wirklich gar nicht stehen würde. Manchmal fantasiert man sich da vielleicht auch angeschickert irgendein Vibe herbei, der eigentlich wirklich gar nicht da ist, wenn man so ganz ehrlich ist, was man eigentlich irgendwie selbst in dem angetrunkenen Zustand merkt, aber dann vielleicht eher denkt, ach so, ja, kommst du jetzt irgendwie auch egal. Also manchmal, ne, da gibt's ja einfach so Dates, da ist der Funke nicht da, egal wie cool die andere Person ist. Und ne, da kann man irgendwie auch nichts machen, das ist auch irgendwie nicht schlimm, das ist halt einfach so. Und genau darum geht's jetzt im Liebestagebuch. Pierre, der hatte nämlich vor kurzem so ein Erlebnis. Dabei muss man sagen, die Startbedingungen, sie waren perfekt. Eine Insel, Meeresrauschen und Sonne.
Und ich habe mir jetzt letztens überlegt, lass doch mal ein Escape nach Lanzarote machen. Da ist schön warm mit 20 Grad und Sonne. Allein, solo. Da ich ja allein hingeflogen bin und ich natürlich auch Lust hatte, einfach zu daten, habe ich mich mal den guten alten Dating-Apps bemüht. Und da sind auch ein paar Matches zustande gekommen und ich habe mich dann auch verabredet. Sie war Italienerin, auch älter als ich, und war auf der Nachbarinsel, auf Fuerteventura. Und wir haben uns dann verabredet auf Lanzarote an der Küstenstadt. Sie ist mit der Fähre rübergekommen und sie hatte dann empfohlen, dass es dort ein ganz süßes kleines Küstendörfchen gibt mit schönen Restaurants und einer ganz tollen Küste. Wir können uns doch einfach da treffen und einen gemeinsamen Lunch haben. Ich war so, ja, warum nicht? Wir sind dann die Küste entlang gelaufen. Das ist so eine ganz wunderschöne schwarze Vulkanküste. Und wir haben uns dann auch einen Platz gesucht, der ein bisschen versteckt war. Und das war schon irgendwie schön. Ich hatte eine Decke mitgenommen, die haben wir dann so quergelegt auf einem flachen Felsen und haben uns da zum Sonnen hingelegt. Und das war so das Maximum an Nähe, die an diesem Tag zustande kam. Was aber irgendwie schön war, weil wir haben uns weiterhin gut unterhalten, auch emotional schön unterhalten und einfach diesen Nachmittag zusammen genossen. Ich kann nicht hundertprozentig einschätzen, ob da nichts war. Ich kann sie als Person dahingehend auch nicht einschätzen, muss ich sagen. Also sie war für mich attraktiv und es gab diese Momente, wo ich schon gemerkt habe, ich könnte mir mehr vorstellen. Es hat sich in dem Ganzen trotzdem nicht irgendwie ergeben. Also wir saßen ja auch in dieser kleinen Kuhle und ehrlicherweise, ich wusste, irgendwo drumherum ab und zu laufen Männchen. Wir waren aber irgendwie so eingekesselt von den Steinen um uns rum, dass eigentlich niemand uns sah. Also in einer ganz wilden Fantasie könnte jetzt auch einfach hier was auf dem Felsen laufen. Es war aber einfach nicht da. Also es kam auch nie thematisch oder irgendwo in diese Richtung. Selbst wenn wir da oberkörperfrei sonnend rumlagen, das war einfach nicht. Und das war auch okay für mich. So. Ich fand es dann auch interessant, weil sie hat halt von doch ihrer sehr freiliebenden Art erzählt und was sie alles schon gemacht hat. Also Fun Fact, irgendwo auf diesen Felsen hat sie auch einfach schon mal ein Nacktshooting gemacht. Und trotzdem ist jetzt hier nirgendwo dieser Moment oder auch der Move von ihr, der sagt, wir könnten jetzt diesen Nachmittag so genießen. Und sie hat mir dann eine sehr spannende Story erzählt. Sie hat auf Fuerteventura eine Frau kennengelernt, die ihr viel über Tantra erzählt hat. Und das fand sie eh schon immer interessant und hat da auch selber schon ein, zwei Sachen ausprobiert. Am Ende wurde die Idee geboren, dass man ja eine Yacht mieten kann und dann für 4 bis 6 Pärchen eine Woche Tantra on the Boat Kurs machen kann. Mir lag schon auf der Zunge zu fragen, kann man dran teilnehmen? Sehr schade, dass es auf Italienisch ist, weil wäre es auf Englisch gewesen, ich glaube, ich wäre sofort zu Nelly gegangen, hat gesagt, du hast du Lust auf eine Woche Italien, Boot und Tantra-Massagen? Wir sind dann nach dem Sonnenbad noch recht lange Zeit einfach durch die Natur geklettert und das war super interessant für uns beide, weil sie ist auch ein sehr naturverbundener Mensch. Und nach der Naturbesichtigung sind wir dann zurück mit dem Auto wieder zur Fähre, haben uns da ganz herzlich verabschiedet mit so diesem üblichen Spruch, naja, wenn ich mal nach Berlin komme, dann schreibe ich dir mal. Und ich muss gerade wirklich lügen, ich habe keine Ahnung, ob wir irgendwelche Nummern getauscht haben. Das Schicksal sagt doch immer, man sieht sich immer zweimal im Leben. Wer weiß, vielleicht kommt sie nach Berlin, vielleicht matchen wir versehentlich nochmal auf Bumble und dann sieht man sich wieder und vielleicht erzählt sie mir dann von der englischen Version des Tantra-Boots.
Ist doch irgendwie auch cool, ne? Es dann einfach gut sein zu lassen und nicht irgendwie auf Teufel komm raus, bei jedem Date zu versuchen, irgendwas zu starten und dann nachher vielleicht zu denken so, pff, ja, also hätte man jetzt auch lassen können, ne? Vielen Dank auf jeden Fall an Pierre und auch nochmal an Noemi für die Offenheit. Und danke an euch fürs Zuhören. Bei Fragen, Rückmeldungen oder Themenwünschen, da könnt ihr euch wie immer sehr, sehr gerne melden unter liebe@deutschlandfunknova.de. Und wenn ihr mögt und das noch nicht gemacht habt, dann abonniert gerne eine Stunde Liebe, da wo ihr uns gerade hört. Und in manchen Apps, da könnt ihr uns auch bewerten, da könnt ihr uns Sterne geben. Und da freuen wir uns natürlich auch immer drüber, weil das hilft uns auf jeden Fall sehr. Ich bin Anke van der Weyer. Habt's gut!
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.